Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Krieg in der Ukraine. Jeden Tag gibt es neue Nachrichten von den Kämpfen, heute auch von den Verhandlungen in Istanbul. Dazu Stimmen und Einschätzungen, Analysen und Erlebnisse. Ein solches welthistorisches Ereignis hat ungemein viele Aspekte. Sogar ein Aufkleber auf einem Auto sorgt jetzt für eine Meldung. Wegen eines Antikriegsaufklebers hat ein Gericht in Belarus einen griechisch-katholischen Priester zu einer Geldstrafe verurteilt. Wie unabhängige Online-Medien berichten, nahmen Polizisten den geistlichen fest, weil er an seinem Auto einen Aufkleber mit dem Spruch »Ukraine, es tut mir leid« angebracht hatte. Wir wollen diese Meldung zum Anlass nehmen, heute nach Belarus zu blicken und zu fragen, wie dort der Krieg in der Ukraine gesehen und bewertet wird. Das Land war Aufmarschgebiet für die russischen Truppen. Am Telefon ist nun die belarussische Übersetzerin und Essayistin, Kuratorin Irina Herasimowitsch. Sie lebt zurzeit in der Schweiz. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie erleben Sie, wie erleben Ihre Freundinnen, Freunde, Verwandten in Belarus diese russische Invasion, den Krieg in der Ukraine? Was geht Ihnen in diesen Tagen, in diesen Wochen durch den Kopf?
Das hat sehr viele Aspekte, haben Sie jetzt selbst gesagt. Das hat auch sehr viele Gefühle. Ich glaube, das ist ein Ereignis, das uns alle, ich kann für mich und meine Freunde und Verwandten in Belarus sprechen und auch in anderen Ländern, das ist ein Ereignis, das uns die ganze Zeit begleitet. Das ist so, man wacht auf und vielleicht in den ersten ein paar Minuten weiß man noch nicht, was genau ist da falsch. Aber man wacht mit dem Gefühl auf, da ist was falsch. Und die Freunde in Belarus sind in einer absoluten Gefahrsituation aus vielerlei Gründen, weil sie zum Teil das Land nicht verlassen können, weil sie mit Sputnik geimpft sind und Sputnik wird in der EU nicht anerkannt, weil es jetzt Probleme mit den Visa gibt, weil sie keine Wege finden, was sie in anderen Ländern machen können. Und wir sehen jetzt unglaublich viele Programme für die ukrainischen Flüchtlinge, was extrem wichtig ist. Und sowas Vergleichbares wäre auch für die Menschen aus Belarus wichtig. Es tut sehr weh, es schmerzt, das im Nachbarland zu wissen. Es schmerzt, dass das Territorium des eigenen Landes zu einem Platzdarm wird. Und es schmerzt noch so sehr, dass die Regierung und die Bevölkerung von Belarus nicht voneinander geteilt werden.
Kann man denn sagen, dass die belarussische Bevölkerung in die Kriegskoalition gezwungen wird?
Ja, von wem denn? Ich habe gerade gesagt, man muss die Bevölkerung und die Regierung
trennen.
Getrennt denken, weil Belarusen ja für die ganze Welt, ich glaube 2020 und nachher, sehr laut verkündet haben, wir halten den Präsidenten für illegitim, wir halten die Regierung für illegitim. Und genauso bleibt es heute. Die Mehrheit steht gar nicht hinter dieser Regierung. Im Unterschied auch zu Russland, den Umfragen zufolge, wenn man den Umfragen das Glauben schenkt, oder im Unterschied zu der Ukraine, das ist sehr interessant, in der Ukraine unterstützt anscheinend die Mehrheit die Regierung, klar, sie kämpfen um und für das eigene Land. In Russland anscheinend wirkt die Propaganda, wie man den Meldungen auch entnimmt in den Medien. Und die Belarussen sind so komisch dazwischen. Und ja, es werden sehr oft mit den Russen zusammengedacht, sagen wir mal so. Auch als Aggressorland, sehr oft. Und dass belarussische Flüchtlinge zum Beispiel als Kriegsflüchtlinge anerkannt werden, die aus der Ukraine geflohen sind, aber belarussische Pässe haben, das ist auch immer noch nicht passiert, soviel ich weiß.
Frau Herasimowitsch, es gibt Berichte, dass Oppositionelle in Belarus russische Züge mit Waffenlieferungen sabotieren. Kennen Sie solche Berichte?
Ich kenne natürlich solche Berichte. Das ist der sogenannte Partisanenkrieg. Es ist in Belarus, kenne ich wirklich niemanden, der zumindest annähernd für diesen Krieg wäre. Alle sind dezidiert dagegen. Und ich kenne wirklich viele Leute in Belarus und ich bin in Kontakt mit vielen Leuten in Belarus. Und natürlich versuchen die Menschen, wie sie nur können, gegen den Krieg aufzutreten. Also die Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, sind in einem diktatorischen Land, das total jetzt unter dem Einfluss von dem Kreml steht. Die Möglichkeiten sind sehr begrenzt.
Sie haben es gerade gesagt, Sie haben Kontakte. Wie kommunizieren Sie denn in diesen Zeiten? Wie vernetzen sich die Oppositionellen in Belarus und im Ausland, die Oppositionellen, die Intellektuellen?
Ich würde jetzt nicht unbedingt von Opposition sprechen. Das ist die Mehrheit. Ja? Das sind einfach Durchschnittsbürger in Belarus, die gar nicht in dieses Chaos rein wollen und zum Teil deswegen fliehen müssen. Wie wir kommunizieren, das sind die gängigen Kanäle, Telegram, Signal, Mail, alles Mögliche, Telefon weniger. Und natürlich muss man immer daran denken, dass man womöglich abgehört wird. Das gehört schon dazu. Und das ist auch ein Druck, klar.
Wie sieht denn Ihr Alltag aus? Ich kann mir vorstellen, dass Sie zurzeit keine literarischen Texte übersetzen zum Beispiel oder Essays verfassen.
Doch, das tue ich. Ah. Ich schreibe gerade für ein Heft der Kammerspiele in München einen Text über Heldentum und Opfer. Mal schauen, was daraus wird. Es ist schwierig. Die Wörter fühlen sich wie Blei an. Es sind immer wieder Zeiten der Starre, der Stille. Man findet gar keine Wörter, um das zu beschreiben. Und irgendwie erscheint alles sinnlos, immer wieder, klar. Aber andererseits, ich glaube immer noch an menschliche Beziehungen. Und deswegen denke ich schon, dass wir dranbleiben müssen, miteinander zu sprechen. Ich bin da auch sehr nüchtern. Ich glaube nicht, dass Kultur den Krieg verhindern kann. Wir sehen, die kann das nicht. Aber ich glaube immer noch an die Beziehungen. Ich glaube, dass man doch irgendwas sichtbar machen kann und vielleicht auch erträglicher, ein ganz bisschen erträglicher. Und deswegen bin ich jetzt konkret in Sachsen-Anhalt unterwegs, im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt, zusammen mit Herrn Tschiche, der sehr viel macht, auch in diese Richtung. Wir halten Vorträge über Belarus in den Schulen, in verschiedenen Einrichtungen. Die ganze Woche bin ich hier.
Es gibt ja zahlreiche verwandtschaftliche, freundschaftliche Beziehungen zwischen Belarus, Russland und der Ukraine. Und dieser Krieg, der wird ja den Nationalismus zweifellos in den Ländern auch verstärken. Werden denn dadurch länderübergreifende, familiäre, freundschaftliche Beziehungen unter Umständen zerstört?
Ja, aber nicht wegen dem Nationalismus. Also ich würde jetzt den Nationalismus auch nicht unbedingt überschätzen, die Bedeutung von dem Nationalismus da. Es ist so ein Schreckenswort, ist klar, aber man muss auch ganz genau hinschauen, was da so bezeichnet wird. Ich glaube, wir müssen uns klar machen, um welche Gegenseiten es in dem Krieg geht. Und aus meiner Sicht, es geht um unterschiedliche Lebensformen. Und zwar die imperiale Macht des Kremls führt den Krieg gegen die Versuche, eine freiheitliche Demokratie zu etablieren. Und deswegen würde ich nicht gern von den Belarusen, den Ukrainern oder den Russen in diesem Zusammenhang sprechen. Ich glaube, das ist sogar hinderlich, in Länder oder Nationen zu denken gerade. Wir müssen in diesen unterschiedlichen Lebensformen denken. Dann werden die Fronten klarer, glaube ich. Also natürlich gibt es auch in der Ukraine Probleme, das ist keine Frage. Aber das ist jetzt unbestreitbar, dass die Ordnung, die die Menschen in der Ukraine so verteidigen, doch in die demokratische Richtung geht.
Sie haben gesagt, man kann in Belarus nicht von der Opposition sprechen, weil die Opposition ist das ganze Volk eigentlich. Jetzt aber natürlich auch noch die Frage, es gibt ja die Befürchtung, dass Belarus in diesen Krieg eingreift. Also ja, Soldaten, belarussische Soldaten vielleicht gezwungen werden, in diesen Krieg einzugreifen. Ist das irgendwie real möglich oder glauben Sie, das ist irgendwie nicht durchzusetzen?
Ich würde das nicht schon unrealistisch halten, aber man muss sich wiederum vorstellen, das ist ein ganz fremder Krieg für die belarussische Bevölkerung. Und die Soldaten, glaube ich, sind da keine Ausnahme. Ihnen zu erklären, warum sie dahin müssten und wofür sie da kämpfen müssten, das ist wirklich eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Und was sie genau machen, wie sie da genau handeln, die Soldaten in diesem Krieg, der ganz fremd ist Und diese imperiale Propaganda, die wirkt ja in Belarus gar nicht. Mhm. Im Gegenteil, man hat sehr viele Sympathien in Belarus mit der ukrainischen Armee, die so unglaublich tapfer und mutig das Land verteidigt. Wie wir sehen, das ist bis heute noch nicht passiert. Ich hoffe sehr darauf. Das ist so eine Schreckensvorstellung, was kommt, wenn das passiert. Ich hoffe sehr darauf, dass wir da, zumindest da, als Land verschwunden.
Und Sie hoffen darauf, das heißt, so einen Funken Optimismus haben Sie, zumindest in Beziehung auf diesen Aspekt, also dass es da nicht noch zu weiteren Zuspitzungen kommt.
Ja, ich weiß nicht, ob das mein Wunschdenken ist. Ja, das ist auch immer schwierig, in solchen Krisensituationen zu urteilen, was wünscht man sich und was denkt man. Aber so wie ich die Situation beobachte, würde ich schon ungern auf diesen letzten Funken Optimismus verzichten.
Irina Herasimovic, Übersetzerin, Essayistin, Kuratorin, Kulturvermittlerin. Sie lebt zurzeit, die belarussische Autorin, sie lebt zurzeit in der Schweiz, arbeitet gerade, sie hat es uns erzählt, in Sachsen-Anhalt. Frau Herasimovic, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.